Coco, der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Coco bei euch in Deutschland?
Nun, die Themen gehen uns nicht aus. Und wie mit ihnen umgegangen wird oder eben nicht umgegangen wird, ist richtig spannend. Sowohl bei der Compliance als auch bei der Corporate Governance.
Da meinen Sie jetzt bestimmt den Wirecard-Fall?
An den haben wir uns ja fast schon gewöhnt. So gewöhnt, dass er schon wieder in Vergessenheit zu geraten droht.
Wie das?
Sagen wir so. Das ist in Summe so peinlich, dass man lieber nicht öffentlich darüber sprechen mag. Abgesehen vielleicht von den vielen geschädigten Aktionären, aber die haben keine große Lobby.
Soll das heißen, dass der Wirecard-Fall nicht ordentlich aufgearbeitet wird?
Ja und nein. Die Wirecard-Verantwortlichen werden bestimmt zur Rechenschaft gezogen, sofern man sie zu fassen bekommt. Ihr Landsmann, Jan Masalek, ist den Behörden ja offenbar entwischt. Angeblich soll er Verbindungsmann des österreichischen Geheimdienstes gewesen sein.
Wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf, dann nicht nur des österreichischen Geheimdienstes. Hier in Österreich ist es ja ganz ähnlich wie bei euch in Deutschland. Niemand ist unbedingt spitz drauf, dass der Fall komplett aufgeklärt wird. Jeden Tag gibt es eine neue Schlagzeile. Jetzt auch noch Projekt Panda.
Panda? Klingt irgendwie niedlich. Worum geht's denn da?
Tatsächlich um einen Panda-Stoffbären. Angeblich hat Masalek in 2014 einen größeren Deal mit unserer ÖBB eingefädelt. Nach einem Workshop mit ÖBB-Vertretern bei Wirecard vergnügten sich die Protagonisten auf dem Münchner Oktoberfest. Da blieb der Stoffbär liegen und Masalek hat ihn der ÖBB-Managerin, die ihn vergessen hatte, nachgeschickt. In einer Transportkiste auf Bambusblätter gebettet.
Das nenne ich mal eine gelungene Kontaktpflege. Bei uns gab es nun erste Konsequenzen in der Sache. Der BaFin-Chef wurde in die Wüste geschickt. Außerdem einige seiner Mitarbeiter. Auch Ernst & Young hat seinen Deutschlandchef ausgewechselt. Übrigens ist der Vorwurf, dass BaFin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien gezockt haben, ein super Beispiel dafür, wie eng Compliance und Corporate Governance zusammenhängen. Trotz dieser jüngsten Entwicklungen werde ich den Eindruck nicht los, dass man bei der BaFin und anderswo nicht ganz genau wissen will, was alles falsch gelaufen ist.
Was und vor allem wen genau meinen Sie? Die Politik wird doch nicht ganz ungeschoren davonkommen, oder?
Das wird sich zeigen. Womit wir auf alle Fälle rechnen müssen, ist der legislative Reflex.
Sie meinen, es kommen wieder neue Gesetze, die irgendwie helfen sollen, solche Fälle in Zukunft zu vermeiden? So wie damals in 2002 das Sarbanes-Oxley Act in den USA?
Genau. Und wieder wird die Mehrheit der redlichen Unternehmen darunter zu leiden haben, wenn die Kontroll- und Berichtsschrauben per Gesetz angezogen werden. Und das nur wegen einiger weniger Schwerkrimineller.
Apropos Schwerkriminelle, was ist denn nun mit den politischen Konsequenzen?
Da haben wir ein waschechtes Dilemma. Aktuell ist unser Finanzminister gleichzeitig der Kanzlerkandidat der SPD. Und Herr Schäuble von der CDU war bis 2017 sein Vorgänger. Und der ist heute Präsident des Deutschen Bundestags. Dazwischen hat sich unser Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU kommissarisch um das Ressort Finanzen gekümmert. Hinzu kommt, dass viele andere Politiker bis hoch zur Kanzlerin den DAX-Aufsteiger Wirecard als das deutsche Aushängeschild für Big Tech und Internet in irgendeiner Weise vor ihren Karren gespannt haben.
Unter diesen Umständen werden sich die Kontrahenten wohl kaum gegenseitig zerfleischen. Auch wenn bei eurer BaFin und bei Ernst & Young inzwischen Köpfe gerollt sind. Die politische Klärung der in Anführungszeichen Schuldfrage dürfte schwierig werden.
So ist es. Und ob die anderen Parteien tatsächlich Kapital daraus schlagen, lässt sich heute noch nicht absehen. Der eigens zur Aufklärung eingesetzte Untersuchungsausschuss fand anfangs das Thema der geplanten Übernahme der Deutschen Bank durch Wirecard viel interessanter. Inzwischen wurden Finanzminister Scholz und die Bundeskanzlerin angehört. Beide haben beteuert, nichts von den kriminellen Machenschaften gewusst zu haben. Also nicht schuldig, nicht verantwortlich, nichts ahnend. Aber lassen Sie uns die Politik ausklammern. Wir wollen ja Kokogo und nicht Pokogo machen.
Einverstanden. Das ist auch alles sehr verzwickt. Und wir kämen sonst zwangsläufig noch auf den österreichischen Ibiza-Untersuchungsausschuss zu sprechen. Also, anderes Thema. Was gibt es denn Neues zur Dieselgate-Affäre?
Gerade stehen die Audi-Verantwortlichen vor Gericht und deren Aussagen verheißen nichts Gutes.
Wie es aussieht, scheinen die sich die Schuld ja gegenseitig zuschieben zu wollen.
Wir müssen abwarten, wie sich die angeklagten Vorstände nun im Einzelnen positionieren. Fest steht jedenfalls, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft immer gemeinschaftlich für das Wohl des Unternehmens verantwortlich ist und deshalb auch gemeinschaftlich haftet. Ich wundere mich deshalb ein wenig, dass sich die Audi-Vorstände gegenseitig beschuldigen.
Weil es so später einmal für Audi-Aktionäre einfacher wird, Ansprüche gegen die Vorstandsmitglieder von Audi direkt geltend zu machen, also zum Beispiel wegen sittenwidriger Schädigung, und weil das Unternehmen und seine Aktien an Wert verloren haben.
Ja, das gegenseitige Beschuldigen im Strafprozess könnte in einem etwaigen Prozess der Audi-Aktionäre gegen den Vorstand nach hinten losgehen.
Das könnte noch anderswo zum Problem werden. Euer Bundesgerichtshof hat im Prozess um Schadenersatzansprüche der Audi-Fahrer gerade zu Lasten dieser Audi-Autokäufer entschieden. Der BGH hat gesagt, dass Entscheidungen zur Manipulation von Dieselmotoren auf der Leitungsebene von VW nicht automatisch der Leitungsebene bei Audi zugerechnet werden dürfen. So könnte Audi davonkommen.
Ein BGH-Richter hat mir gesagt, dass in der Entscheidung des Untergerichts eine konkrete Auseinandersetzung mit der Frage fehlte, ob und gegebenenfalls was der Audi-Vorstand selbst entschieden hat bzw. wusste. Das muss jetzt herausgearbeitet werden.
Wenn sich die Audi-Vorstände im parallel laufenden Strafverfahren aber gegenseitig beschuldigen, von den Manipulationen gewusst zu haben, geben sie ja quasi alles zu und liefern den Audi-Fahrern in deren Verfahren die fehlende Munition frei Haus.
Messerscharf kombiniert, Frau Kalil. Das Strafverfahren gegen die Audi-Vorstände könnte die Schadensersatzklagen der Autokäufer gegen Audi beeinflussen und umgekehrt. Und in der Theorie könnte das richtig teuer für die Audi-Vorstände werden, wenn noch ein drittes Verfahren, nämlich eine Klage der Audi-Aktionäre gegen den Vorstand, dazu käme.
Warum nur in der Theorie?
Wegen einer, sagen wir, glücklichen Fügung. Audi ist nämlich seine letzten freien Aktionäre am 16. November 2020 durch einen Squeeze-Out losgeworden. Von Seiten der kleinen Aktionäre droht den Audi-Vorständen daher kein Ungemach mehr. Es ist niemand mehr da, der zum Beispiel ein Kapitalanleger-Musterverfahren, also eine Art Sammelklage, erheben könnte.
Heißt das jetzt, wo kein Kläger, da kein Richter?
Für die Strafverfahren ist das natürlich ohne Belang. Und für das laufende Verfahren der Audi-Käufer gegen den Audi-Konzern auch. Aber die zusätzliche Gefahr irrsinnig hoher Schadensersatzforderungen seitens der Aktionäre gegen die Vorstandsmitglieder von Audi ist dadurch deutlich gemindert. Das ginge heutzutage schnell einmal in die Millionen.
Solche Schadenersatzforderungen gegen die Audi-Vorstände könnten doch trotzdem von den aktuellen Aktionären erhoben werden. Natürlich stellt sich da gleich die Frage, ob VW als Hauptaktionär gegen die Vorstände seiner Tochter Audi vorgehen würde.
Theoretisch könnten wiederum die VW-Aktionäre ihren VW-Vorstand dazu drängen, genau das zu tun. Aber die VW-Aktionäre werden sich das gut überlegen, denn das Thema fällt sonst gleich wieder auf VW zurück, das die Dieselgate-Krise gerade in Ruhe aufarbeitet. Die brauchen kein zusätzliches Öl im Feuer. Die wollen das endlich hinter sich lassen.
Schon verblüffend, wie eng Compliance und Corporate Governance wieder einmal miteinander verknüpft sind.
Sie sagen es, Frau Khalil, Sie sagen es.